SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Jochen Marmitt und diesen Themen bis 13 Uhr. Sanktionen oder Bomben? Israel berät weiter die Reaktion gegen den Iran. Einziehen, um zu bestehen? Die Ukraine und das neue Militärgesetz. Und Entscheidung im Bistum Trier. Der AfD-Landtagsabgeordnete Schaufert wird aus dem kirchlichen Gremium ausgeschlossen. Die Bereitschaft ist da, allein Form und Umfang noch eine Frage. Die israelische Regierung prüft weiter einen Militärschlag gegen den Iran als Reaktion auf den iranischen Angriff vom Wochenende. Israels Partner, darunter auch Deutschland, wollen das verhindern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, sie ist heute Richtung Israel aufgebrochen, unter anderem um mit dem Regierungschef Netanyahu über die aktuelle Lage zu sprechen. Israel dringt ja seit langem auf eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran. Die USA haben angekündigt, neue Sanktionen zu verhängen. Die EU will ihre Strafmaßnahmen gegen den Iran möglicherweise auch verschärfen. Alles drin, alles möglich. Jan-Christoph Kitzler.
Krisendiplomatie in Nahost mal wieder. Dieses Mal reist Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, eng abgestimmt mit David Cameron, ihrem britischen Counterpart. Zusammen trafen sie Israels Staatspräsidenten Herzog. Später hatte Baerbock noch Gespräche mit Israels Regierungschef Netanyahu und Außenminister Katz. Und mit Benny Gantz, der eigentlich Oppositionsführer ist, nun aber im israelischen Kriegskabinett sitzt, das über einen Vergeltungsschlag gegen Iran entscheidet. Gantz hatte zuvor davon gesprochen, dass die Bedrohung durch Iran nicht nur Israel betreffe, sondern die ganze Region. Deshalb muss die Welt dagegen vorgehen, militärisch mit Sanktionen, um die Aggression zu beenden. Ich habe in den letzten Tagen darüber mit den Amerikanern und anderen Partnern gesprochen und ich bin mir sicher, dass Israel mit ihnen zusammenarbeitet, um damit fertig zu werden. Dabei ist die Grundsatzentscheidung durch das Kriegskabinett offenbar schon gefallen. Diesen Eindruck jedenfalls hat David Cameron gewonnen. Er sagte heute, es sei klar, dass sich Israel entscheide zu handeln. Er hoffe, dass das so wenig wie möglich zu einer Eskalation führe. Und er sprach von einem ebenso smarten wie harten Schlag.
It's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible and in a way that is smart as well as tough.
Dass Israel auf den iranischen Angriff reagieren wird, gilt also als sicher. Zwar gibt es weiter keine Informationen, was das Land plant, aber genügend Aussagen von in die Planung involvierten Personen. Beispielsweise von Herzi Halevi, dem Generalstabschef der israelischen Streitkräfte. Er sagte, es sei unmöglich, nicht auf einen solchen Angriff zu antworten. Man werde das zum Zeitpunkt und auf die Art tun, für die Israel sich entscheide. Mehr gebe es nicht zu sagen. Die, die in den letzten Tagen versucht haben, Israel von einem harten Schlag und damit einer weiteren Eskalation abzuhalten, haben das Thema wirtschaftlicher Sanktionen ins Spiel gebracht, um den Iran zu treffen. Entsprechende Vorschläge kommen unter anderem aus den USA, aber auch von Seiten der Europäischen Union. Solche Sanktionen bräuchten, damit sie wirksam sein können, eine breite Basis. Auch arabische und weitere Staaten, die sich an der Abwehr des iranischen Angriffs beteiligt hatten, könnten mitmachen. Und es gibt auch in Israel Fachleute, die das als eine Option sehen, zum Beispiel Udi Levi, der die Wirtschaftsabteilung des israelischen Geheimdienstes Mossad geleitet hat. Er sagte im Radioprogramm des Senders Kan: Die Koalition, die es jetzt gab, gibt uns die seltene Chance für eine strategische wirtschaftliche Aktion gegen Iran. Das ist eine sehr wichtige Frage, wie Iran auch unter den Sanktionen die Hamas, die Houthis, die Hisbollah, sein Atomprogramm und die Milizen im Irak finanzieren konnte. Niemand hat sich das gefragt. Jetzt kann Israel den Amerikanern und weiteren Alliierten sagen, ihr wollt nicht, dass wir angreifen, also lasst uns eine strategische Operation durchführen, mit der wir am Ende Irans Fähigkeiten lähmen, ihre gesamten Terroraktivitäten in der Welt zu finanzieren. Doch solange noch nicht klar ist, wie Israel auf den iranischen Angriff reagiert, läuft die Krisendiplomatie weiter auf Hochtouren. Und solange geht auch das Warten auf den israelischen Gegenschlag weiter.
Von der Krise in Nahost zu den Kämpfen in der Ukraine, die gehen unvermindert weiter. Besonders heftig toben sie an der Ostfront um Chassiv Jar. Die strategisch wichtige Position liegt unter russischem Dauerbeschuss. Soldaten schildern noch härtere Kämpfe als in Bachmut. Sie hoffen auf mehr Munition und dass mehr Soldaten insgesamt zur Unterstützung kommen. Das soll sich von nun an auch ändern. Präsident Zelensky hat ein neues Gesetz unterschrieben mit massiven Auswirkungen für alle wehrfähigen Männer ab 18 Jahre. Andrea Beer.
Nach der Verabschiedung im Parlament am vergangenen Donnerstag hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky das neue Mobilisierungsgesetz unterschrieben. Für ukrainische Männer gelten nun schärfere Regeln bei der Wehrerfassung. Sie müssen innerhalb von 2 Monaten ihre persönlichen Daten aktualisieren, beim Militärkommissariat oder im bestehenden elektronischen Register. Ihren Wehrpass müssen sie jederzeit vorzeigen können, gegenüber der Polizei oder Vertretern der Militärkommissariate. Aktuelle Wehrpapiere bekommen Ukrainer im Ausland beim Konsulat keine Reisedokumente mehr. Ab September kommenden Jahres müssen Männer zwischen 18 und 24 eine militärische Grundausbildung machen. Das ist während eines Studiums oder einer Ausbildung möglich. Wer das nicht tut und auch keinen Wehrdienst leistet, kann nicht im öffentlichen Dienst, bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei arbeiten. Wehrpflichtigen, die sich dem Militär entziehen, kann der Führerschein entzogen werden und es drohen Geldstrafen. Zudem gilt weiterhin, Männer können ab 25 einberufen werden und nicht ab 27 Jahren. Das neue Mobilisierungsgesetz sorgt für heftige Kritik, da die Frage der Demobilisierung erst in einem weiteren Gesetz geregelt werden soll. Viele Soldaten sind seit dem Beginn der russischen Großinvasion im Einsatz und erschöpft. Doch die Armee braucht Männer, um Gefallene zu ersetzen und für die Rotation.
Auch wenn die Rotation und die Munitionsmenge erhöht werden, ewig so weitergehen, kann dieser Krieg auch nicht. Erst einmal in die Rotation sollte auch Jewin Schulhat. Ihm wurde die Einberufung angedroht. Dabei ist der Ukrainer ein Investigativjournalist. Jewin Schulhat hat zu einer Luxusimmobilie eines Spitzenbeamten des Inlandsgeheimdienstes recherchiert. Und kurz vor der Veröffentlichung seiner Recherchen, da wollte man den Journalisten in die Armee einberufen. Ein gezielter Einzelner Einschüchterungsversuch? Wohl kein Einzelfall. Lena Kromal.
Звідки гроші на елітну нерухомість?
Jewin Schulhat ist Investigativjournalist bei der Plattform Slidstvo Info und recherchiert regelmäßig zum Thema Korruption. Vor kurzem deckte er einen Fall beim ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU auf. Im Zentrum der Recherche stand der Leiter der SBU-Abteilung für Cybersicherheit, Ilya Vitsyuk. Dieser besitzt Immobilien im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Summen, die weit über den Gehältern eines ukrainischen Beamten liegen. Jewin Schulhat.
Wir haben beschlossen, Ilya Vitsyuk, den Leiter der Abteilung Cybersicherheit, genauer unter die Lupe zu nehmen. Er hat seine Steuererklärung für das Jahr 2023 abgegeben und damit uns diese Aufgabe ein wenig erleichtert.
Die Folgen dieser brisanten Recherche hatten es in sich, erzählt Jewin Schulhat im Büro von Slidstvo Info in Kiew. Nach einer Anfrage beim SBU wurde versucht, ihn zum Militär einzuziehen.
Nachdem wir die Rechercheanfrage rausgeschickt haben, kamen Menschen in Militäruniform auf mich zu und wollten mir einen Einberufungsbescheid aushändigen.
Das Ganze geschah beim Einkaufen, wie die Überwachungskamera eines Supermarkts in Kiew zeigt. Zu sehen sind 3 Männer, die auf Jewin Schulhat zugehen. 2 von ihnen tragen Militäruniform. Der 3. ist in Zivil und hängt an seinem Handy. Dieser 3. Mann hält Abstand von den Uniformierten, so als gehöre er nicht dazu. Der 27-jährige Schulhat filmt die Situation mit seinem Handy. Die Männer kennen seinen Namen und wissen, wer er ist.
Woher kennen Sie meinen Namen? Wie meinen Sie das? Ihre Unterlagen sind doch beim Militärkommissariat.
Die Uniformierten weisen sich aus. Sie sind vom Militärkommissariat, das unter anderem zuständig ist für Einberufungen. Der Mann in Zivil ist vom SBU, wie sich später herausstellt. Das heißt vom ukrainischen Inlandsgeheimdienst, über den Jewin Schulhat einen Fall von Korruption veröffentlichen will.
Mitten im Krieg setzt der Geheimdienst seine Ressourcen nicht für die Bekämpfung des Feindes, des Aggressors ein, sondern verfolgt Journalisten, die zum Vermögen hochrangiger Beamter recherchieren.
Werden Einberufungsbescheide also als Rache für unliebsame Recherchen eingesetzt? Katerina Дячук vom Institut für Massenmedien in Kiew sieht darin ein System.
Wir beobachten einen Trend, dass investigative Journalisten, die über Korruption schreiben, unter Druck gesetzt werden. Die Regierung setzt das ein als repressives Instrument.
Journalisten für unliebsame Recherchen verfolgen lassen. Das erinnert Anton Hruschetsky vom Kiewer Institut für Soziologie an früher. Er wertet die Einschüchterungsversuche als Überbleibsel der Sowjetmentalität.
Leider gibt es in einigen Positionen Menschen, die sich so etwas immer noch erlauben. Aber die Reaktion des SBU zeigt, dass es eine Zivilgesellschaft gibt und dass ihr Wille von der Regierung nicht ignoriert wird.
Der SBU hat auf die Recherchen von Jewgeni Schulherz reagiert. Der mutmaßlich korrupte Spitzenbeamte mit den Luxuswohnungen sei suspendiert und an die Front geschickt worden. Jewgeni Schulherz wird weiter über Korruption berichten, denn ein Schüchterungsversuch sieht er so.
Das beweist, dass wir alles richtig gemacht haben, als wir diese Recherche veröffentlicht haben.
Aus der Ukraine die Reportage von Lena Kronmal in der SR-Info-Bilanz am Mittag, 20 Minuten vor 1. Dass unsere Straßen, Brücken, Schienennetze und andere wichtige Infrastrukturbereiche dringend erneuert und ausgebaut werden müssen, ist allen klar. Woher dazu das Geld kommen soll, allerdings ist eine eher ungeklärte Grundfrage. Bundesverkehrsminister Volker Wissing will, dass in Zukunft mehr Geld aus der Privatwirtschaft in Schienen oder Straßen fließt und hat einen milliardenschweren Infrastrukturfonds ins Feld geführt. Das Geld könnte beispielsweise über Jahre gebündelt werden. Die Finanzierung wäre dann nicht mehr von Haushaltszwängen abhängig und denkbar wäre auch, dass Versicherungen oder Pensionsfonds sich am Erhalt und Ausbau der Verkehrswege finanziell beteiligen. Dazu Steuereinnahmen und die Lkw-Maut. Der Fonds ist nun auch Thema auf der heutigen Verkehrsministerkonferenz und dort wird es auch um die Zukunft des Deutschlandtickets gehen. Unser Kollege Torben Ostermann in Berlin, ist das Deutschlandticket denn nun in Gefahr?
Nein, aus meiner Sicht ist es nicht in Gefahr. Dafür ist es viel zu erfolgreich. Mehr als 11 Millionen Deutschland-Tickets wurden bisher verkauft. Es würde, glaube ich, keiner verstehen, wenn dieses Angebot wieder abgeschafft werden würde. Und eben auch, weil es so beliebt ist, wird es von einigen Politikern aus den Bundesländern immer mal wieder in Frage gestellt. Man muss sich das ein bisschen wie ein Pokerspiel vorstellen. Die Länder wollen mehr Geld von der Bundesregierung und hoffen vielleicht, dass sie bei den Verhandlungen mehr Erfolg haben, wenn sie damit drohen, dass das Deutschland-Ticket in Gefahr ist. Ich halte das allerdings für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Müssen wir dann vielleicht dann damit rechnen, dass es teurer wird?
Es ist gut möglich, dass der Preis von 49 Euro nicht bis in alle Ewigkeit zu halten ist. Es gibt jetzt erstmal die Verabredung, dass der Preis für dieses und für nächstes Jahr stabil bleibt. Man wird dann schauen müssen, wie es ab 2026 weitergeht. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber wenn die Kosten für das Personal zum Beispiel steigen, wird das irgendwann auch Auswirkungen auf den Ticketpreis haben. Es gibt unter anderem die Idee, den Preis an die Inflation zu koppeln. Experten sagen, dass auch der Preis entscheidend für den Erfolg des Tickets ist. Es ist natürlich schön, dass man mit einem Ticket in ganz Deutschland den ÖPNV nutzen kann, aber auch der Preis spielt eben eine entscheidende Rolle.
Ja, und da liegt die Frage nach, wer nun Recht im Streit ums Geld hat.
Ja, man muss einfach sehen, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt. Die Länder sind für den Nahverkehr zuständig, haben aber nicht genug Geld. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man ja in einigen ländlichen Regionen noch richtig investieren muss, damit das Angebot wirklich gut wird. Deswegen gibt der Bund ja jedes Jahr was dazu. 11 Milliarden Euro waren das zuletzt. Die Länder möchten mehr. Der Bund muss aber eben auch gucken, dass das alles aus dem Haushalt zu finanzieren ist. Und dann sind da natürlich auch noch die unzähligen Verkehrsunternehmen, die nicht wollen, dass es sie vielleicht bald nicht mehr gibt. Also, wer recht hat, ist schwer zu sagen. Es geht hier eher um unterschiedliche Interessen, die dann manchmal sehr öffentlich miteinander verhandelt werden.
Und natürlich heute Thema bei der Verkehrsministerkonferenz sind. Informationen aus Berlin von Torben Ostermann. SR Info, Bilanz am Mittag. Weitere Meldungen des Tages hat Tanja Philipp-Murer.
In Griechenland haben verschiedene Gewerkschaften für heute zu einem Generalstreik aufgerufen. Der Ausstand hat offiziell um Mitternacht begonnen und soll 24 Stunden dauern. Betroffen ist das ganze Land. Bestreikt wird unter anderem der Bahn- und Schiffsverkehr. Zudem beteiligen sich Taxifahrer, Ärzte, Lehrer und Studierende. Sie alle fordern, dass sie angemessen bezahlt werden. Viele Griechen leiden unter den hohen Preisen im Land. Bundespolizei und Staatsanwaltschaft sind am Morgen in 8 Bundesländern gegen eine mutmaßliche internationale Schleuserbande vorgegangen. Unter anderem durchsuchten die Ermittlergebäude in Hopstetten-Weiersbach im Kreis Birkenfeld sowie in Landau und Mainz. Insgesamt wurden nach Angaben der Ermittlungsbehörden mehr als 100 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht und 10 Haftbefehle vollstreckt. Unter den Verdächtigen sind auch 2 Rechtsanwälte. Die Bande soll etwa 350 Ausländern meist chinesischer Herkunft Aufenthaltserlaubnisse verschafft und dafür 5- bis 6-stellige Summen kassiert haben. In deutschen Geschäften ist im vergangenen Jahr so viel bargeldlos bezahlt worden wie noch nie. Das zeigen die Zahlen des Kölner EHI Handelsforschungsinstituts. Demnach wurden Einkäufe im Wert von mehr als 300 Milliarden Euro mit Karte bezahlt. Damit liegt der Anteil der Kartenzahlungen jetzt bei 62%. Die Experten vermuten, dass sich viele ehemalige Barzahler während der Corona-Pandemie an die bargeldlose Zahlung gewöhnt haben. Außerdem wurde bei der Untersuchung festgestellt, dass immer mehr Kunden an den Supermarktkassen Geld abheben. Ein Grund für diesen Trend sei die rückläufige Zahl der Geldautomaten. Autofahrer müssen heute Nachmittag in der Saarbrücker Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund dafür ist ein Protest der Klimaschutzgruppe Letzte Generation ab 16 Uhr. Geplant ist, dass die Teilnehmenden an insgesamt 10 Ampeln den Verkehr blockieren, und zwar mit Bannern und Plakaten. Die Polizei teilte dem SR mit, es sei abgesprochen, dass die Auf- und Abfahrten zur Autobahn frei bleiben.
Heroin, Kokain, Cannabis. All das konsumieren ohne Strafe? Ein Experiment, 2021 in Oregon in den USA begonnen und damit zugleich das liberalste Drogengesetz der USA. Doch nach fast 3 Jahren ist das Ende absehbar. Die Zahl der Drogentoten hat massiv zugenommen, ausgelöst vor allen Dingen durch das tödliche Fentanyl. Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm war in Portland unterwegs.
Polizist Jerry Sciotta beugt sich zu einem Mann auf einer Parkbank herunter. Der Mann antwortet nur leise. Er wirkt teilnahmslos. Der Arm hängt schlaff an einer Seite herunter. Aber er lebt. Nicht selbstverständlich auf Portlands Straßen. Und das liege vor allem an der Droge Fentanyl, die gefährlicher sei als alle anderen Drogen.
Our overdoses are through the roof. Fentanyl is more dangerous than crack. Fentanyl is more dangerous than
tödlich, aber legal. Seit 2021 wurden in Oregon kleinere Mengen harter Drogen entkriminalisiert. Jerry Sciotta und seine Polizeikollegen können maximal ein Strafticket von $100 ausstellen.
Das ist weniger, als wenn ich mich beim Fahren nicht anschnalle. Wenn jemand auf der Straße ein Bier trinkt, dann kann ich ihn festnehmen oder wegschicken. Und das, obwohl das Bier hier legal ist.
Bessere Hilfe für Abhängige. Weniger Häftlinge in den Gefängnissen, das waren die Ideen hinter dem Drogengesetz. Doch die einst positive Stimmung ist gekippt, wenn man sich bei den Leuten auf der Straße umhört, zum Beispiel Jay.
It's very lawless.
Es sei, als ob es gar keine Gesetze gäbe, meint er. Und Jenna zum Beispiel sagt, viele Drogenabhängige kämen aus anderen Bundesstaaten hierher, weil es einfacher sei.
There's a lot more people on the streets than there were before, and that's a lot of people from across the country and are coming here because it's, you know, they can do what they need to do here.
Manche Leute scheinen erleichtert, dass das Drogengesetz ab Herbst wieder rückgängig gemacht wird. Das heißt, dass das Nehmen harter Drogen dann auch wieder mit Gefängnis bestraft werden kann. Die Zahl der Drogentoten hat in Oregon laut US-Gesundheitsbehörde CDC von 2022 bis 2023 um mehr als 40% zugenommen. Das bestätigt auch Brian Renauer von der Universität Oregon.
That trend, this significant increase in overdose deaths in Oregon, really took off.
Dieser deutliche Anstieg der Todesfälle nahm schon während Covid direkt nach dem Lockdown richtig Fahrt auf. Wir sehen jetzt eine Fortsetzung dieses Trends.
And it's continued.
Auch Eigentumsdelikte hätten zugenommen. Viele schieben das auf die Drogenpolitik. Zu Unrecht, meint Renauer, das sei zu einfach.
We looked at national numbers, other states.
Wir haben uns die nationalen Zahlen angesehen. Andere Bundesstaaten wie Virginia oder Nevada, in denen die Kriminalität auch zugenommen hat, ohne dass sie die Drogenpolitik verändert haben.
Look at their property crime rates. dramatic increases right in the same month.
Das Scheitern einer anderen und für die USA einzigartigen Drogenpolitik habe viele Gründe gehabt. Das Aufkommen vor allem von Fentanyl, die Corona-Krise, außerdem eine schlechte Vorbereitung, zu wenig Entzugsangebote und auch unzureichend ausgebildete Polizisten.
It was an experiment. It was implemented poorly.
Es sei ein Experiment gewesen, das wohl zum Scheitern verurteilt war.
Wetterrekorde. Leider ein irreführender Begriff, denn Rekorde bedeuten eigentlich immer Unwetterrekorde beim Wetter. So nun auch in einem Wüstenstaat. Innerhalb von 24 Stunden ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres heruntergekommen. Dubai unter Wasser. Das gab es so noch nie. Udo Schmidt.
أسعد الله مساءكم بكل خير.
Hier kommt der Wetterbericht. Es ist teilweise bewölkt, es gibt Niederschläge in den Küstengebieten, in den Nord- und Ostregionen. Der Wind ist mäßig und bringt Wüstenstaub mit. Windgeschwindigkeiten von 10 bis 25 Stundenkilometer. Es können aber in einigen Gebieten auch bis zu 45 Stundenkilometer werden. Der Wetterbericht des Nationalen Meteorologiezentrums der Emirate gestern am späten Abend. Es war dann doch sehr viel heftiger. 142 Liter Regen pro Quadratmeter prasselten auf Dubai nieder. Innerhalb von 24 Stunden war das die ganze Jahresniederschlagsmenge. In Ras Khaimah, dem nördlichsten Emirat, kam ein Mann ums Leben, als sein Auto von den Wassermassen mitgerissen wurde. Der Flughafen Dubai, das große Drehkreuz der Region, stand unter Wasser. So sehr, dass Besatzungen ihre Flugzeuge nicht erreichen konnten und hunderte Passagiere festsaßen und die Nacht vor den Gates zubrachten. In der Stadt ein ungewohntes Chaos. Regen, der durch Häuserschluchten peitscht. Autos, die sich vorsichtig auf überschwemmten Straßen vorantasten. Tanklastwagen waren unterwegs, um das Wasser abzupumpen. Fast eine Sisyphusarbeit. Offizielle Statements, Aussagen auf der Straße, in Dubai eher nicht üblich. Sky News Arabia wurde immerhin deutlich. Das Nationale Zentrum für Meteorologie gab bekannt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die größten Regenmengen der letzten 75 Jahre erlebt haben und dass das Gebiet Khatam al-Shakla in Al Ain in weniger als 24 Stunden 254,8 mm Niederschlag verzeichnete. Auch im Oman, in Katar und Bahrain hatten ungewohnt starke Niederschläge für Überflutungen gesorgt. Im Oman kamen am Wochenende 18 Menschen durch die Unwetter ums Leben. Regen ist in den Emiraten nicht vollkommen ungewöhnlich, zumindest in den Wintermonaten. Es regnet allerdings so selten, dass in vielen Gebieten eine Entwässerung fehlt. Der Nährboden für Überschwemmung. Bis der Flughafen Dubai wie gewohnt funktioniert, wird es wohl noch etwas dauern.
Sie hören die SR Info Bilanz am Mittag. Jetzt erstmal die Wetteraussichten. Und zwar heute Nachmittag zumindest mal haben wir einen aufregenden Wechsel. Regen, Schneeregen, Graupelschauer sind drin, vereinzelt Gewitter, vielleicht auch noch Temperaturen dazu. 6 bis 10 Grad ist es aber auch teils aufgelockert und der Himmel in Blau ist zu sehen. Dazu gibt's noch in der Nacht dann zu morgen Donnerstag ähnlich wechselhaft das Ganze bei Temperaturen, die morgen früh bei 0 bis 3 Grad liegen. Und der Donnerstag dann wieder stark bewölkt und wieder schauerartige Regenfälle. Es geht also bei 7 bis 11 Grad auch morgen April wettermäßig weiter. Soweit an der Stelle von mir. Ich hoffe, Sie hören jetzt noch die Auslandspresse bei uns und danach geht's weiter mit Roland Kunz. Am Mikrofon war Jochen Marmitt.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die internationalen Pressestimmen blicken auch heute auf den Strafprozess gegen Ex-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen. Die Irish Times kommentiert: Auf die Vorwürfe, die vor einem Gericht in Manhattan gegen ihn erhoben wurden, stehen bis zu 4 Jahre Gefängnis. Aber eine Verurteilung würde Donald Trump juristisch nicht von der Präsidentschaft ausschließen. Es ist nicht klar, wie seine Anhänger auf eine Verurteilung ihres Kandidaten reagieren würden, der in den Umfragen derzeit knapp vor Präsident Joe Biden liegt. Die Wähler verstehen, sagte Trump, als er das Gerichtsgebäude betrat. Das mag sein, dennoch bleibt abzuwarten, wie sich das Verfahren auf ihr Abstimmungsverhalten auswirken wird. Die polnische Zeitung Rzeczpospolita schreibt: Der Prozess gegen Donald Trump wird mindestens 6 Wochen dauern. Während dieser Zeit muss sich Trump an die Regeln des Gerichts halten. Keine Angriffe auf Gegner, kein Erheben der Stimme. Aussagen nur, wenn der Richter es erlaubt. Und Anwesenheitspflicht bei den Anhörungen. Herr Trump, so sprach Richter Juan Merchan ihn unter Weglassung aller Titel an. Damit ist das Machtverhältnis zwischen beiden geklärt. Wie Amerika darauf reagieren wird, bleibt abzuwarten. Wird es dem Angeklagten seine Behauptung abkaufen, er sei Opfer einer Hexenjagd? Oder platzt der Mythos von Trump als unbesiegbarem Politiker? Besonders interessant wird die Reaktion der weiblichen Wählerschaft auf die Art, wie der Ex-Präsident mit Frauen umging. Es ist schwer vorherzusagen, denn es gibt keine Präzedenzfälle. Noch nie in der Geschichte der USA hat ein ehemaliger Präsident auf der Anklagebank gesessen und das in einem Strafverfahren. Aber eines lässt sich jetzt schon sagen. Der Prozess gegen Trump wird ein spektakuläres Beispiel für die Stärke des amerikanischen Rechtsstaates. Die Zeitung Pravo aus Tschechien kommentiert den geplanten EU-Asyl- und Migrationspakt und zieht dabei auch eine Parallele zu den USA und Donald Trump. Der EU-Migrationspakt wird seinen Zweck nicht erfüllen und die Probleme nicht lösen können. Das neue EU-Parlament und die neue Kommission werden sich erneut damit beschäftigen müssen. Es überrascht immer wieder, dass dem Schutz der europäischen Grenzen nicht die erforderliche Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wir sollten in diesem Zusammenhang aufmerksam beobachten, was in den USA geschieht. Der unzureichende Schutz der Südgrenze ist zu einem Schlüsselthema der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl geworden. Davon profitiert Donald Trump auf Kosten Joe Bidens. Sollte das nicht eine Mahnung für die sogenannten traditionellen Parteien in Europa sein, die sich gerade den Kopf darüber zerbrechen, wie sie dem Vormarsch der radikalen Rechten standhalten können? Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsopp.